Nachdem wir uns im letzten Podcast über die Prägung unterhalten haben und erfahren mussten, dass wir überhaupt nicht so selbstbestimmt und eigendynamisch organisiert sind, wie wir uns manchmal vorstellen, wird es jetzt richtig gruselig. Jetzt geht es nämlich um die Wahrnehmung und darum, dass wir überhaupt nicht mitkriegen, was wirklich um uns herum geschieht. Und dass darüber auch diese ganze Fernsteuerung funktioniert. Diese ganzen Fernsteuermechanismen, die funktionieren nämlich dadurch, dass unsere Wahrnehmung uns vorgaukelt, das ist alles ganz okay. Ja, wie funktioniert jetzt Wahrnehmung? Wahrnehmung kann nur funktionieren über Datenreduktion. Ein sehr gutes Beispiel dazu ist die Fliege. So eine blöde Fliege hat ja noch nicht mal ein Gehirn, sondern nur Nervenknoten. Und an diesen Nervenknoten werden entsprechende Schaltvorgänge vorgenommen. Nun muss man sich klar machen, so eine Fliege ist ungeheuer schnell. Jetzt im Sommer, im Winter sind sie ein bisschen langsamer. Es hat mal einer ausgerechnet, wenn man die Geschwindigkeit einer Fliege nimmt und jetzt mal überlegt, wie viel größer so ein Düsenjet ist, was weiß ich, Faktor was weiß ich, 1000 oder sowas oder wie viel. Und wenn man die Geschwindigkeit der Fliege jetzt auf den Düsenjet hochrechnet, wenn die so groß wäre wie ein Düsenjet und würde sich so und so schnell bewegen, müsste natürlich die Geschwindigkeit auch erhöht werden. Und da kam raus, dass sie über Schallgeschwindigkeit fliegen würde. Wie kann denn das sein? Dieses kleine, dumme Tierchen ohne Gehirn ist in der Lage, einen Flug auszurechnen, für den unsere Düsen jetzt einen Haufen Computer brauchen und trotzdem eben auch manchmal abschmieren. Und eine Zeit lang sind ja sogar diese berühmten Starfighter immer wieder vom Himmel gekommen. Und der Grund dafür war, also abgestürzt, der Grund dafür war, dass sie ihre Computer nicht mehr mitgekommen sind mit den Anforderungen, die da immer an diese Datenverarbeitung gestellt wurde. Und trotzdem kann so eine kleine blöde Fliege das hinkriegen. Da haben sich die Forscher drauf gestürzt und haben gemerkt, hey, die reduziert. So eine Fliege sieht keine dreidimensionalen Bilder. Ich glaube, die sehen auch keine Farben, so genau weiß das ich im Zweifel nicht. Sondern die Fliege löst ihre Bilder in Punkte auf. Diese Punkte verbindet es innerlich mit einer Linie, so wie man so quasi so ein Quadrat aus vier Punkten oder ein Viereck aus vier Punkten zusammensetzen kann. Und wenn man ein Quadrat draus macht, dann sind es eben acht Punkte. Und das kann das Hirn. Das Hirn kann also die Umgebung in Punkte auflösen und diese Punkte miteinander verbinden und kommt so zu einem erstaunlich guten Abbildung der Wirklichkeit, und zwar in 0,x, in einer unheimlich schnellen Zeit. Was sie aber nicht so gut können, sind Größenverhältnisse. Das passt in ihr kleines Mini-Hirnchen überhaupt nicht rein. Und natürlich, sie sehen Spinnfäden nicht und knallen da rein. Das heißt, jedes Lebewesen, was so in etwa von der Punktverteilung her in ihr Bild passt, wird als solches identifiziert. Und da haben sie immer das Problem, dass die Wespen die gleiche Körperform haben wie sie selber. Und wenn sie paarungsaktiv sind, dann versuchen sie manchmal eine Wespe zu begatten. Und das bekommt sie natürlich nicht gut. Ja, trotzdem sind sie zu einer wahnsinnig erstaunlichen intellektuellen Leistungen in der Lage, müssen sie auch, die Evolution hat das von ihnen verlangt, sonst wären sie längst ausgestorben. Natürlich sterben sie wie die Fliegen und haben da als Gegenmittel natürlich eine Eiablage in unglaublichen Mengen. Also jede Fliege haut da so ihre 50 Eier raus und so, und wenn davon nur zwei überleben, aus den Eiern zwei Fliegen überleben, dann kommen die ganz gut rum. Was hat das mit uns zu tun? Viel. Es hat mal einer ausgerechnet, das ist schon lange her, dass ein Mensch, was weiß ich, wie viel Bit pro Sekunde an Wahrnehmungsinformation jede Sekunde bekommt, die muss das Hirn verarbeiten. Da wäre es aber gar nicht in der Lage zu, sondern es wird aussortiert und gesiebt. Und etwa, ich weiß nicht genau, es waren weit unter 10%, 5, 6, 7% oder sowas, der Information aus der Umwelt wird in unserem Bewusstsein zu einer Wahrnehmung der Umwelt zusammengesetzt. Jetzt wissen wir ja von der Musik über den MP3 oder MP4 Standard, dass man tatsächlich ganz viel Information weglassen kann und trotzdem noch eine sehr schöne Abbildung des Originals hinbekommt. Aber unser Hirn versucht nicht, die Umwelt so darzustellen, wie sie ist, unter Reduktion aller unnötigen Informationen, sondern ganz im Gegenteil. Unser Hirn selektiert. Ich habe ja in einem anderen Podcast schon ausgeführt, dass wir erst seit ein paar tausend Jahren Zivilisation haben und die vielen Jahrzehntausende oder ich glaube waren 100.000 auch noch, die Menschen schon existieren, sind wir als Wilde durch die Gegend gelaufen in irgendwelchen Urhorden und haben uns an der Natur bedient mit dem, was wir zum Leben brauchten. Und wenn wir uns vorstellen, so ein Neandertaler ist so durch die Gegend gelaufen, hat gesagt, boah, ist das schön hier und die Vögel zwitschern und die Luft ist gut und die Sonne scheint, wie wunderbar, wie wunderbar. Der hat nicht lange überlebt, weil im Urwald, durch den er gelaufen ist, immer irgendwelche gefährlichen Tiere gelauert haben, irgendwelche giftigen Tiere, irgendwelche Fressfeinde, die ihn fressen wollen, irgendwelche Bösen vom Nachbarstamm. Das heißt, wenn der dem Selektionsdruck standhalten wollte, musste er eine Wahrnehmung entwickeln, in der er nur noch interessiert ist an dem, was für ihn überlebenswichtig ist. Das heißt, er ist durch den Urwald gegangen und hat nur geguckt, wie riecht das hier? Riecht das hier nach Futter? Riecht das hier nach Feind? Was höre ich denn? Höre ich hier irgendein Brüllen oder irgendein Äste knacken? Oder höre ich gar nichts? Dass die Vögel plötzlich nicht mehr zwitschern, auch ein Zeichen, dass ein gefährliches Tier nahe an ihm dran ist. Das heißt, wir sind durch den Selektionsdruck immer mehr dahin gekommen, nur noch die für uns wichtigen Sachen zu analysieren aus dem enormen Angebot der Wahrnehmung und innerhalb von Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden die richtige Aktion einzuleiten. Also will mich einer fressen, dann haue ich ab. Will ich wen fressen, haue ich drauf. Und wer da zu lange überlegt hat, der hat es eben nicht überlebt. Ja, nun sind wir natürlich immer noch ziemlich wilde Urmenschen in unserem Genom und tief in uns drin. Und unsere Wahrnehmung funktioniert im Grunde genauso, dass wir aus dem Angebot der Umgebung das für uns im Moment Relevante und wichtig rausfiltern. Und da sind wir gut. In der Gesamtwahrnehmung sind wir schlecht. Was meine ich damit? Überlegt euch mal, wenn ihr über die Straße lauft und ihr macht vielleicht gerade eine Diät oder ihr habt gerade einen Hunger, dann werdet ihr überall Menschen wahrnehmen, die essen. Wenn ihr glücklich verliebt seid, ist auch mal schön, passiert ja auch mal, dann werdet ihr überall glückliche Paare sehen. Wenn ihr unglücklich seid, dann werdet ihr überall unglückliche Leute sehen. Wenn ihr wütend seid, seht ihr überall aggressive Menschen. Ist klar, was ich damit meine, und das ist tatsächlich so. Es gibt ja Leute, oder früher sind die mir begegnet, die gesagt haben, Deutschland ist so scheiße, alle meine Probleme kommen daher, dass ich hier bin, ich muss weg. Das hat sich für die Leute auch so angesehen und so angefühlt. Nur wenn sie in ein anderes Land gehen, haben sie auf kurz oder lang die gleichen Probleme, weil sie ja ihre ganzen Probleme, die nicht gelösten, mitschleppen. Also, unsere emotionale Situation wird durch unsere Wahrnehmung organisiert. Ich habe das mit dem Überangebot an Wahrnehmungsinformationen mal immer dadurch erklärt, wie ich früher mit dem Motorrad von meiner Arbeitsstelle weggefahren bin. Da war eine große Straße, über die ich fahren musste, und hinten war eine Unterführung, wo noch mehr Verkehr war. Und da habe ich mich dann hingesetzt und habe gehört, da hinten der Verkehr von der anderen Straße, von der großen Straße, der ist noch ein bisschen weit weg. Dann habe ich geguckt, ist das spielende Kind da am Straßenrand, ist der Hund, der Freilaufende da, blitzschnell geguckt, zack, 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 und wenn alles frei war, bin ich losgefahren. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich hingesetzt und die Situation in ihrer Vollständigkeit analysiert, würde ich heute noch da sitzen, weil bis ich die Situation analysiert hätte, hätte sie sich längst verändert. Also wenn ich gesagt hätte, der Hund ist da hinten, das Kind ist da und der Verkehr ist noch nicht da, bis ich das alles mit meinem langsamen Hirn verarbeitet hätte, wäre der Verkehr schon da, der Hund auf der Straße und das Kind würde wer weiß wo sein. Also muss ich in der Lage sein, auch da in bestimmten Situationen, Straßenverkehr oder sonst wo, ganz schnell das für mich Relevante rauszufiltern. Also, wir müssen unsere Wahrnehmung filtern, und zwar brutal. Wir hauen das meiste, was an Informationen aus der Wirklichkeit auf uns einfällt, eindringt, kommt, das meiste davon überwiegend meiste hauen wir raus. Wir haben also Filter, das Erste. Diese Filter funktionieren nach bestimmten Prinzipien. Eins dieser Prinzipien ist meine Befindlichkeit. Haben wir gelernt. Das Zweite ist meine Bedürfnisse. Das Dritte ist die Notwendigkeit der Wahrnehmung, also das mit dem Motorrad. Ich muss ja irgendwie vorankommen, ich muss ja von A nach B kommen in einer vertretbaren Zeit. Und deswegen habe ich einen der Filter, der das Relevante vom Irrelevanten raushaut. Es hat eine verkehrspsychologische Untersuchung gegeben. Da ist dann rausgekommen, das mit dem Rückspiegel ist Quatsch. Die Fahrer, die wir gefragt haben, was hast du da im Rückspiegel gesehen, konnten die meisten von denen gar nicht sagen, was sie da gesehen haben. Also ist da irgendwie, läuft da was falsch. Und das ist natürlich nicht so, sondern jeder guckt in den Rückspiegel, zack, ist da was Gefährliches und zack, guckt er wieder weg, vergisst das sofort, weil sich die Situation ja auch sofort ändert. Ein Problem für Motorradfahrer war, die Leute gucken in den Spiegel, sehen da hinten irgendwas kommen und denken nicht, dass es so schnell ist wie ein Motorrad. Alles denkt, das ist ein Fahrrad oder ein Moped. Deswegen fahren die richtigen Motorradfahrer ja immer mit vollem Licht, am besten drei Lampen, damit sie ja keiner übersieht. Dann gibt es eben noch eine andere Filterfunktion. Die Polizei ist immer sehr unglücklich mit Zeugenaussagen, weil da das krauseste Zeug dabei rauskommt. Nimm mal die Situation, irgendwo es knallt und es schreit irgendwer und irgendeiner rennt aus dem Juweliergeschäft mit dem Sack in der Hand und rennt auf die Passanten, die da auf der Straße stehen, zu. Dann kann es passieren, dass jeder Passant, der denselben Verbrecher gesehen hat, eine völlig andere Person beschreibt. Das ist manchmal sehr krass. Da ist vielleicht ein altes Mutterl, was noch irgendwie den Zweiten Weltkrieg noch ein bisschen miterlebt hat. Und die sagt plötzlich, das war ein großer Blonder, der auf mich zugelaufen ist. Aber vielleicht ein Fascho, der Ausländer für gemein und gefährlich hält. Und der sagt, das war ein kleiner türkisch aussehender Mann mit einem Messer in der Hand. Das sehen die alle. Und der Dritte sagt dies und der Vierte sagt das. Was ist denn da passiert? In dem Moment, wo es kracht und knallt und eine bedrohliche Gestalt auf mich zurennt, habe ich gar nicht die Zeit oder nehme ich mir nicht die Zeit, genau hinzugucken. Aha, der hat zwei Schuhe an und hat eine Brille und hat einen Anorak an. Dazu muss man sich regelrecht trainieren, um vernünftige Personenbeschreibungen abzugeben. Sondern der sieht eine bedrohliche Situation, der muss sich ja, das sagt ja der Neandertaler in ihm, jetzt musst du sofort überlegen, fress ich ihn oder frisst der mich? Und deswegen stülpt er über die Wahrnehmung eine Wahrnehmungsschablone drüber. Und das ist ein ganz interessanter Effekt. Für die alte Mutter, für die alte Frau, war halt ein bedrohlicher Mann so ein Nazi-Typ. Das waren damals für sie die Bedrohlichen. Und in dem Moment, wo ein bedrohlicher Mensch auf ihn zurennt, sieht er diesen Nazi-Typ. Der Fascho, der in allen Ausländern irgendwie Messerstecher und böse Buben sieht, erschrickt sich in der Sekunde, sieht einen bedrohlichen Menschen auf sich zukommen, sieht den sofort als Ausländer an, sieht die Haarfarbe, sieht die braunen Augen und das Messer in der Hand, obwohl gar nichts da ist. Weil die Leute in diesem Druck, in dieser Schrecksituation blitzschnell einteilen müssen wollen und dann ihre Wahrnehmungsschablonen drüber stülpen. Und das ist ganz schön hart. Das heißt nämlich, wenn ich erstmal über eine Gruppe von Menschen oder eine Gruppe von Ausländern oder als Mann über Frauen oder als Frau über Männer, wenn ich da eine bestimmte Voreinstellung habe, dann hinterfrage ich die nicht, sondern dann wird diese Voreinstellung meine Wahrnehmung organisieren. Konkret, früher hieß es, Frauen können nicht Auto fahren. Was glaubt ihr, wie viel gutfahrende Frauen die Männer damals wahrgenommen haben? Ja, keine. Die haben immer nur dann, wenn eine Frau sich mal dusselig angestellt hat, haben sie gesagt, oh, typisch Frau am Steuer. Ihr merkt, in welche Richtung das geht. Wenn ich der Meinung bin, was weiß ich, alle Schwaben sind langweilig und doof, dann werde ich einen vernünftigen, netten Schwaben, dem Menschen, der ein bisschen Schwäbisch spricht, nicht wahrnehmen. Der fliegt raus. Ich werde immer nur, wenn einer sich wie ein Depp aufführt und dann noch schwäbelt, dann sage ich, ja, die Schwaben. Oder was auch immer ich an Feindbildern und Vorurteilen etabliere bei mir, das wird durch die Wahrnehmung nicht aufgehoben, sondern wird durch die Wahrnehmung verstärkt. Und das ist natürlich gerade jetzt, wo die Nazi-Idioten sich so stark machen und wo eigentlich in ganz Europa die immer weiter nach vorne preschen mit ihren entsprechenden Propagandamaschinerien, ist das ein Problem, weil Leute dann irgendwann, wenn sie diese Meinung haben, diese Schablone, was weiß ich, die Ausländer müssen alle raus und die deutschen Menschen werden ausgetauscht, wer will die schon haben? Und wenn ich so ein Blödsinn einmal mal bei mir installiere, dann nehme ich das so wahr, verhindere andere Wahrnehmungsinhalte und bewege mich dann am besten in Kreise von Leuten, die das auch alle denken. Und so kommt es dazu, dass ich sowohl in den sozialen Medien so Informationsblasen bilden, als auch draußen, was soll ich meine Freizeit mit Menschen verbringen, die eine andere Meinung haben als ich, das ist sehr viel zu anstrengend. Also lieber mit Leuten, die genauso drauf sind wie ich. Und je blöder ich bin, natürlich desto blödere Leute und desto einfachere Lösungen für komplizierte Situationen habe ich dann auch. Ich habe mich mal mit Freunden da lange drüber unterhalten. Und da war die interessante These, dass diese Corona-Zeit das sehr verstärkt hat. Und ich habe selber bei mir gemerkt, ja, früher wäre ich viel bereiter gewesen, Leute, die ich irgendwie strange finde, als ja, sag mal, nette Deppen zu sehen und mit denen weiter einen guten Kontakt zu haben. Und durch diese Corona-Zeit ist der Diskurs in der Gesellschaft härter geworden. Irgendwann habe ich beispielsweise gesagt, mit dem Impfgegner unterhalte ich mich nicht, das sind für mich No-Gos, was soll ich mit denen diskutieren? Und diese Haltung, merke ich, die ist in mir drin, dass ich mich härter abgrenze Leuten gegenüber, wo ich es früher auch gar nicht so gemacht hätte. Ein Beispiel sind jetzt die Homöopathen. Ich habe früher selber mal gerne ein Kügelchen genommen, mal geguckt, was passiert. Und wir hatten einen Supervisor, der hat gependelt. Das war irgendwie nach Tschernobyl und da hat er immer Obst und Früchte gependelt, ob die jetzt verstrahlt sind. Wir haben uns alle totgelacht. Aber für uns war das ein liebenswerter Depp. Also wir haben seine sonstige Leistung, mit der konnten wir ganz gut umgehen. Und dass er da so ein bisschen spinnt, hat uns nicht weiter gestört. Ich denke, heute wird mich das stören. Da würde ich sagen, mit einem, der so drauf ist, will ich nicht mehr. Weil die ja auch gezeigt haben, die netten Homöopathen, dass in der Phase des Impfens sie ganz schön destruktiv Leute unter Druck gesetzt haben, sich nicht impfen zu lassen. Das sind so Erfahrungen, die also auch meinen Diskurs härter machen. Und ich denke, das geht nicht nur mir so, sondern es ist wohl in der Gesellschaft generell ein härterer Diskurs. Und die Tendenz, sich gegenseitig auszugrenzen, ist wohl mehr geworden. Und liebe Politiker, die ihr natürlich alle hier zuhört, da muss was passieren, dass die Menschen wieder mehr aufeinander zugehen. Wird ja auch so gesehen, wird auch so gesagt, dass sie mehr diskutieren, dass sie abweichende Meinungen besser ertragen können. Und da muss was geheilt werden, was in dieser harten Corona-Zeit und Lockdown und sowas kaputt gegangen ist. Gut, wir sind weiter bei der Wahrnehmung. Was können wir jetzt lernen? Wir haben keine Ahnung, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Stellt euch bitte vor, bei einer Dienstbesprechung sitzen 10 Leute im Raum, keiner nimmt die Situation genauso dar wie der oder diejenige, die neben ihm sitzt oder ihr. Keiner. Und deswegen gibt es ja Protokolle. Keiner will sie schreiben, aber gute Chefs wissen ganz genau, sie schreiben die Protokolle selber, dann können sie nämlich dafür sorgen, dass das drin steht, was sie auch drin haben wollen. Das ist die Power der Schreiber. Und was dann immer wieder stattfindet, oder andersrum, wenn keiner die Wahrheit hat, dann muss auch keiner so tun, als hätte er sie und sich so aufbauen und sagen, ich weiß genau, was hier los ist. Keiner kann das, keiner weiß es. Jetzt sind wir ja Rudeltiere. Also wir sind keine Herdentiere, obwohl es so ein Herdenverhalten angeblich ja bei großen Menschenmassen auch gibt. Massenpsychologie hat sich da mal mit beschäftigt. Aber wir sind Rudeltiere. Das heißt, wir müssen im Rudel jagen. Das haben wir gelernt, sonst hätten wir es nicht überstanden als schwache Nachäffchen, die wir ja sind. Und deswegen müssen wir eine Kommunikation hinkriegen, die folgerichtig ist, die stimmt. Also wenn jetzt einer... Wenn wir jetzt einen Löwen oder ein Riesentier erlegen wollen, da muss vernünftig gehandelt werden, da müssen Rollen verteilt werden und da muss jeder seine Rolle kennen. Also der eine hat eine große Stimme und schreit den Mammut an und dann kommt der Mammut auf ihn hingelaufen, da muss er ganz schnell laufen können. Also einen mit einer lauten Stimme und der schnell läuft, stellen wir nach vorne. Und dann brauchen wir einen, der den Speer sicher treffen kann und der haut dem armen Tierchen dann mit Wucht einen Speer in die Seite und dann brauchen wir hinten welche, die ziehen können und so weiter und so fort. Und so brauchen wir eine komplette Jagdgesellschaft mit klaren Rollen. Jo, was brauchen wir denn dazu, um eine Gruppe herzustellen? Ja, das stimmt, wir brauchen einen Gruppenführer. Wir brauchen den, der sagt, du gehst hierhin, du dahin und dahin. Und da darf nicht lang gefackelt werden, weil wenn die das erstmal ausdiskutieren und sagen, nee, also ich will lieber hier stehen, ist das Beutetier schon längst weg. Also brauchen wir eine Kommunikation, um miteinander klarzukommen. Wir brauchen, ja, und das ist nicht so nett, wir brauchen Führungsstrukturen in bestimmten Situationen. Also wenn wir die Zeit haben, bestimmte Sachen auszudiskutieren, dann können wir eine Doppelspitze und eine Dreifachspitze, weiß der Geier, wie viele Spitze machen. Und natürlich sind wir alle an einem schlanken Management interessiert und keiner will da fünf Bosse über sich haben, für die er mitarbeiten muss. Aber in bestimmten Situationen, wenn es brenzlig wird, also bei einem Orchester beispielsweise, da haben wir knallharte Chefsituationen. Der erste Geiger und der zweite und der erste Cellist und die müssen alle funktionieren und da vorne steht der Boss, Big Boss und schlägt mit dem Taktstock und nutzt mitunter seine Macht aus, die er dadurch hat, um sich sexuelle Vorteile zu verschaffen und so weiter und so fort. Das fällt ja jetzt langsam ein Ding nach dem anderen auf, dass überall da, wo es eine klare Führungsstruktur gibt, weil sie notwendig ist, weil sonst das Orchester nicht funktioniert, überall da. Ach ja, auch Ausbeutungsstrukturen herrschen, ob das beim Film ist oder so. Es fällt überall, fällt es jetzt drauf, dass die großen Regisseure, die ganz tollen Leute, dass viele von denen sich vergangen und vergriffen haben und ihre Machtposition nicht nur ausgenutzt haben, um ihr tolles Werk durchzusetzen, sondern auch sexuelle Gewalt auszuüben und was sie alles an Gewalt ausgeübt haben. Und das alles natürlich unter dem Führungsanspruch. Also wenn ich als toller Regisseur meine Schauspieler fix und fertig mache, bis sie nicht mehr wissen, wo Hühnhot ist, und dann tanzen sie mal nach meiner Pfeife und dann funktioniert der Film, dann bin ich nicht nur Menschenschinder, sondern bin ich auch ein toller Regisseur. Na prima. Gut, wo geht's hin? Ach so, ja klar. Also, wir müssen Kommunikation hinkriegen, wir müssen gemeinsam handeln können und das geht leider in der Regel nicht über Diskussionen, sondern über Strukturen, die Chefstrukturen, Anleitungsstrukturen. Und wenn da natürlich der erfahrenste Mensch ist, ja wie bei den Elefanten, da ist ja immer die erfahrenste Elefantenkuh ist ja die, nach der sich die Herde richtet. Wenn das positive Vorbilder sind, dann kann man ja damit ganz gut umgehen. Aber wenn das Sadisten sind oder Menschen, die ihr Mütchen an mir kühlen wollen, Und wenn wir dann so Strukturen haben, wie den einen, auf dem sie alle rumhaken und so, aber dann haben wir Gruppendynamik und über Gruppendynamik werde ich vermutlich meinen nächsten Podcast machen. Ja, was können wir noch lernen von diesem Wahrnehmungszeug? Meine ganzen Verhaltensmacken werden in die Wahrnehmung integriert. Klingt theoretisch, ist aber leider fürchterlich eindeutig und simpel. Wenn ich der Meinung bin, ach Quatsch, also habe ich ausgeführt, meine ganzen Vorurteile gehen in meine Wahrnehmung rein. Und wenn ich mich schräg verhalte, ist das in meiner Wahrnehmung drin und dann ist es vernünftiges Verhalten in meiner Wahrnehmung. Ein sehr lustiges Ding ist immer, wenn sich die Leute um Wahrheit streiten, keiner weiß die Wahrheit, es sei denn, wir lassen die ganze Zeit Videofilme laufen oder bei so einer Besprechung wenigstens ein Tonband die ganze Zeit, dann können wir zurückspulen und sagen, da und da ist das und das gesagt worden. Aber aus meiner Erinnerung raus kann ich mich unheimlich vertun. Ich habe immer so ein schönes Beispiel, nehmen wir mal einen Handwerksbetrieb. Der Chef schnauzt den Mitarbeiter an. Ich habe dir doch gesagt, du sollst das Werkzeug immer da und da hinstellen. Jetzt hast du es also schon wieder nicht gemacht. Jo, und der Angestellte sagt, nö, hast du nicht gesagt. Und dann sagt der Meister, habe ich doch gesagt. Und wenn er richtig Depp ist, dann sagt er auch noch, willst du sagen, ich habe gelogen. Also wenn einer sowas sagt, dann ist bei mir immer zappenduster. Weil keiner hat gesagt, dass er lügt, sondern in diesem willst du sagen, ich lüge, ist eine wahnsinnige Bedrohung drin und macht aus Nachtspielchen. Wenn wir Glück haben, kommt jetzt ein Dritter dazu und sagt, nö, Chef, ich habe genau den Dialog mitbekommen. Du hast gesagt, es wäre toll, wenn die Zange immer da und da hängen würde. Und der Kollege hat gesagt, ja, und ich habe gesagt, ja. Daraus hast du abgeleitet, du hättest ihm einen Befehl gegeben und er hat gehört, naja, der Chef findet das eine gute Idee, finde ich auch, zack. So, und dann könnten eigentlich beide lachen und könnten beide ein Bierchen trinken oder sich auf die Schulter hauen und wäre wieder okay. Das ist der Dialog, den wir brauchen. In der Partnerschaft könnt ihr, was heißt vorstellen, jeder von uns weiß doch schon, wie in Partnerschaften manchmal um Wahrheit gekämpft wird. Habe ich doch gesagt, hast du nicht. Und da kann man sich so richtig hineinsteigern, Machtspielchen machen auch. Und am Ende kommt raus, jo, entweder hat der eine oder der andere recht oder sie haben beide nicht recht. Und dann sollten sie eigentlich lachen und sagen, na schau mal an, wie wir uns wieder vertan haben. Also nochmal, wenn ihr in einer Partnerschaft seid oder was ich euch wünschen würde, oder in einem beruflichen Zusammenhang, um Gottes Willen nicht um Wahrheiten streiten. Das macht keinen Sinn, weil ja keiner von uns die Wahrheit kennt. Und deswegen sind die auf andere angewiesen, hört, hört, auf Dritte, auf Vierte, auf Fünfte. Erstens, damit sie uns auf unsere Blödheiten aufmerksam machen, weil ja wir unsere Blödheiten gar nicht mitkriegen, weil in unserer Wahrnehmung diese Blödheiten gut erscheinen oder sinnvoll oder stimmig erscheinen. Wir alle, ich auch, ich mache hier einen Vortrag und mache trotzdem irgendeine Blödheit und da brauche ich bitte einen liebevollen Menschen, der mir zugeneigt ist, dem ich auch zutraue, der sagt, du, das ist nicht so doll. Und deswegen müssen wir sehr offen sein für Kritik, offen für den Gedanken, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was wirklich ist, sondern davon ausgehen, dass wir die Ahnung haben, das ist blöd, das ist nicht gut, weil sich es in unserer Wahrnehmung richtig schön zusammenfügt und zusammenrappelt. Da gibt es noch eine wahnsinnig interessante, was soll man sagen, Variante davon, nämlich Erinnerungen. Erinnerungen sind auch so eine Sache. Ich habe mal mit einer Band gespielt, irgendwo im Sauerland, wie ich da mal gearbeitet habe. Und da wollten wir es alle wissen. Und ich wollte unbedingt mal gucken, ob ich nicht doch Berufsmusiker werden kann. Und dann sind wir zur Bank gegangen und haben, 6.000 D-Mark irgendwie an Schulden aufgenommen und haben uns die PA, also die Public Amplification, also eine tolle Anlage gekauft davon. Und wir hatten einen Übungsraum, im Sauerland gibt es sowas noch, in München kann ich gucken, wo ich einen kriege. Das war irgendeine Scheune und da haben wir unser Zeug aufgebaut und die PA, die wurde erst noch hergestellt und da haben wir darauf gewartet. Und dann rief irgendwann der PA-Hersteller an und sagte, ach, die PA verzögert sich um 2 Wochen. Dann flippte der Gitarrist aus und sagte, oh, der Willem kommt doch in einer Woche, das muss doch da sein. Und da sagte der Bassist, naja, ist doch nicht schlimm, ist doch noch genug anderes da. Und ich denke, was ist das für ein blöder Dialog? Ich habe den überhaupt nicht verstanden, den Dialog. Dann sagte irgendwann der Bassist mal zu mir, Mensch, willst du nicht mal zu, einzig Wertvolle, was ich hatte, war eine alte Fender Telecaster, die ich überhaupt nicht wertgeschätzt habe, obwohl die richtig was wert wäre mittlerweile. Und da sagte, willst du die nicht mal mit nach Hause nehmen? Ich sage, warum soll ich die mit nach Hause nehmen? Die lasse ich hier stehen im Keller. Ich übe ja zu Hause doch nicht. Da sagte er, Mensch, üb doch mal zu Hause. Da sagte, nö, also ich fahre mit dem Motorrad und da, was soll ich denn mit dem Ding am Rücken? Sagt er, ach, könntest du mir die mal ausleihen? Ich sage, selbstverständlich kannst du dir die ausleihen, weil ich finde das toll, dass du als Bassist dich dafür interessierst. Dann kam wieder dieser Gitarrist und sagte, bist du verrückt? Das einzig Wertvolle, bla bla bla. Und ich denke, was ist das wieder? Komischer Dialog. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Woche später war aufgebrochen in dem Musikraum und Sachen waren gestohlen. Konnten wir alle nur froh sein, dass die PA noch nicht da war, für die wir uns ja alle verschuldet haben. Dann hat mich die Polizei vernommen und hat gesagt, so ganz vorsichtig, sagen Sie mal, haben Sie mal überlegt, ob vielleicht Ihre Bandmitglieder das gemacht haben? Da habe ich ganz großspurig mit meinen, was weiß ich, Ende 20, was ich damals war, gesagt, da hören Sie mal, Musiker klauen doch nicht Ihr Produktionsmittel. Nein, also da gibt es gibt ja Musikerehre und so weiter. Und so haben mich die Polizisten ganz mitleidig angeguckt und er hat gesagt, wissen Sie eigentlich, welche Vorstrafen Ihre Bandmitglieder schon haben? Der eine hat schon hat ein Alkoholproblem, hat schon 2 Läden als Kneipenwirt in Ruin getrieben. Der Bassist ist aus Australien ausgewiesen worden. Und der Schlagzeuger, das wusste ich, war mal Junkie. Also, und ich, nein, kann nicht sein. Jahre später, muss man wirklich sagen, Jahre später sind mir diese ganzen Dialoge plötzlich wieder eingefallen und haben einen Zusammenhang gehabt. Wahrscheinlich habe ich irgendwann auch denken dürfen, dass auch Musiker ihre Kollegen beklauen. Und dann sind mir diese Dialoge aufgefallen und da war ganz klar, da ist ein Deal gelaufen. Da sollte auch das Zeug, was wir da auf Pump gekauft haben, das sollte alles geklaut werden. Wahrscheinlich haben sie da ihren Anteil gekriegt oder was weiß ich, es war ein Drogendeal. Jedenfalls haben die mich reingelegt und haben mich bestohlen, weil ich war auch der Einzige, dem die Bank das Darlehen gewährt hat. Gut, die PA konnten wir verkaufen und ich war gut versichert und so bin ich ohne größeren Schaden rausgegangen. Aber für mich war sehr beeindruckend, dass hier eine Erinnerung erst Jahre später sich zu einer Wahrnehmung organisieren konnte, weil bestimmte Dinge plötzlich denkbar waren. Und das habe ich, wie ich ja ausgeführt habe, auch in der Arbeit mit Frauen, die süchtig geworden sind und wo wohl das zentrale Motiv, warum sie süchtig geworden sind oder eins der zentralen, war, dass sie sexuelle Gewalt erlebt haben. Also das, was man sexuellen Missbrauch nennt, was so ein schräger Begriff ist, weil ein Missbrauch setzt ja auch einen Gebrauch, einen regelmäßigen Gebrauch voraus und das kann man ja bei sexuellen Übergriffen so nicht sehen. Aber sexuelle Gewalt finde ich immer so, das ist ja alles von auf dem Hintern hauen bis auf die volle Vergewaltigungssituation, alles, das ist mir zu unkonkret, aber ist klar, was ich meine. Wie wir dann also die Patientinnen auf sexuellen Missbrauch befragt haben, hat man richtig erlebt, wie diese Erinnerungen nach und nach hochkamen. Das hat manchmal Wochen, das hat Monate gedauert, bis jemand aus irgendwelchen Ecken diese Erinnerung raufgeholt hat. Ja, weil plötzlich es denkbar war. Und wenn es nicht denkbar ist, kann ich diese Erinnerung, was mir vielleicht als kleines Kind mit 8, 9 Jahren passiert ist, kann ich nicht einordnen und habe an dieser Stelle zwar eine massive massive Verletzung, die kann ich aber gedanklich überhaupt nicht einschätzen. Die verfolgt mich dann in Träumen oder ich reagiere in bestimmten Situationen merkwürdig, kann mir das selber gar nicht erklären, weil ich die darunterliegende Erfahrung nicht aktivieren kann. Und deswegen war es so wichtig, irgendwann, dass man über dieses Thema reden kann und darf, dass es Stellen gibt, in denen man so etwas anzeigen kann. Weil früher die Kinder, denen sowas passiert ist, jetzt auch sexueller Missgriff, Übergriffe in Jugendhilfeeinrichtungen, hauptsächlich bei der katholischen Kirche, aber die Evangelien sind ja da auch nicht so viel besser, wie sie immer denken. Weil wenn die dann mal was gesagt haben und sich an jemanden gewandt haben, hat die gesagt, was ist Quatsch, du lügst, du belastet irgendjemanden. Wenn man jetzt mit diesen Erinnerungen, die da so ganz vage hochkommen, arbeitet, ist natürlich auch immer das mulmige Gefühl dabei. Es kann auch mal etwas Falsches erinnert werden. Es kann irgendwas hochkommen, was unser Bewusstsein aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt hat, aber die nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Und die Vorstellung, dass da vielleicht ein Vater eines sexuellen Übergriffs beschuldigt wird, der das nicht gemacht hat, die ist natürlich schon haarig und da möchte man nicht beteiligt sein, obwohl man natürlich, machen wir uns nichts vor, schon davon ausgeht, dass meistens was dran ist, aber es ist eben nicht alles dran, nicht immer was dran und jemand zu Unrecht einer solchen Tat verdächtigen ist natürlich ein Rufmord der allerübelsten Sorte. Deswegen habe ich dann hinterher mit dem sexuellen Missbrauchsklima mehr gearbeitet. Da musste man sich nicht auf wer weiß was für zusammengeschusterte Erinnerungen stützen, sondern man musste einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass ich in meiner sexuellen Entwicklung als Mann oder als Frau durch einen Elternteil, meist das Gegengeschlechtliche, massiv verunsichert wurde. Und das reicht eigentlich schon, um einen Wachstumsimpuls bei sich selber hinzubekommen. Die Alternative wäre doch, dass man jemanden anzeigt. Ich habe eine Klientin gehabt, von meinen heroinabhängigen Frauen. Die hat mit ihrer Mutter darüber gesprochen. Da hat die Mutter sie angebrüllt, untersteh dich das irgendwo anzuzeigen. Ich lasse mir doch von dir nicht mein Leben kaputt machen. Ja, das sind so Reaktionen. Damit muss man erstmal klarkommen. Also, es ist ein sehr übles, dreckiges Thema. Gut, ich habe es ja ausgeführt. Wahrnehmung. Es ging um Wahrnehmung. Und Wahrnehmung und Erinnerung. Ein ganz tolles Ding. Überlegt mal selber, wo euch das so gegangen ist. Ich habe mehrere Situationen gehabt, wo ich eine Sache nicht einschätzen können, nicht einordnen können und Jahre später kann ich es einordnen, warum ich es auch immer und plötzlich kommt aus meiner Unbewussten kommt da plötzlich so eine Wahrnehmung raus, wo ich denke, ach ja, Mensch, das und das ist ja da gewesen, wie eben dieses Beispiel mit dem Diebstahl. Überlegt mal, wo euch sowas passiert. Es ist hochspannend und ihr merkt auch hier wieder mein Prinzip. Ich kann darunter leiden, jetzt gerade bei den Streits um Wirklichkeit, um Wahrheit. Oder ich kann drüber lachen und denke, hey, schau mal, was mir da wieder passiert ist, was mir da wieder untergekommen ist. Und wenn wir jetzt nochmal bei der Teamdynamik, wenn wir ein freundliches Miteinander haben und uns gegenseitig drauf kommen, wo einer sich vertan hat und das ist jetzt nicht schlimm und nicht böse, sondern wir lachen alle drüber und packen uns an den Kopf und sagen, ach du Jemine, habe ich mich vertan. Na, so kann es passieren. Also Streit um Wahrheit sind überflüssig. Wir alle kennen die Wahrheit, in der wir sind, nicht wirklich. Wir alle haben einen massiven Wahrnehmungsfilter nötig. Voreinstellung. Erfahrung, also Voreinstellung und Erfahrung, na klar, passt ja. Notwendigkeit, Bedürfnisse, Stimmungen und was wir so alles an Filter haben. Schaut euch mal eure Filter an und rechnet stets damit, dass ihr euch vertut. Und damit tschüss für heute.